Es ist 19 Uhr, Sie hören Pi-Radio auf 88,4 MHz in Berlin. Wir begrüßen alle Zuhörer in Halle, Hamburg und in Potsdam natürlich auch. Und die nächste Sendung heißt Funkfabrik B und wird Ihnen dargeboten von Veit und Afri.
88,4 Pi-Radio.
Hallo. Radio grüßt die Menschen. Sie haben 88,4 erwischt. Vielleicht auch 90,7. Immer Mittwoch und Donnerstag von 19 Uhr bis 6 Uhr früh.
Pi Radio.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Guten Abend, liebe Kopfhörer und Kopfhörerinnen. Guten Abend, liebe Hunde und Hündinnen. Zu dieser Sendung Funkfabrik B mit Veit.
Und danke, Afri. Das war nämlich deine Stimme die ganze Zeit, nicht meine. Mhm. Meine ist so. Schön. Dass ich deine Stimme mal wieder hören kann, das ist selten. Wir chatten ja meistens nur.
Genau, wir schicken uns noch keine modernen Voice-Messages über WhatsApp.
Ich habe neulich eine gemacht, so einen Witz erzählt. Den Witz, den Ost mir erzählt hat.
Ost ist unser Techniker.
Ja, genau. Kennst du den Witz noch mit dem Jazzmusiker und dem Rockmusiker?
Klar.
Kannst du dem kurz den Hörern mal darbieten?
Okay, es ist ein Frage-Antwort-Spiel und zwar... Was sagt ein Rockmusiker zum Jazzmusiker?
Na?
Na, was wohl? Einmal zum Flughafen, bitte.
Tja, und ich hab den weitererzählt, dem Kowitz. Und der Kowitz hat mir auch einen zurückerzählt. Und zwar treffen sich zwei Jazzmusiker, sagt der eine, wie war denn das jetzt? Das war der Witz. Nee, ich bin super.
Liebe Hörer,
ich schlag den Witz nochmal nach.
Hier auch Funkfabrik B.
So ist der echt richtig.
So treffen sich zwei Radiomoderatoren. Vergiss deinen Witz.
Kommt an dieser Stelle der Part, wo wir sagen, was wir die Sendung machen. Aber
erstmal das Lied.
Abgeglitten ins Witzeland. weiter geht's mit der Kichersendung nach.
Ich weiß den Witz.
Okay,
wieder.
Doch, jetzt schnell.
Soll ich ihn jetzt schon erzählen oder erst in der Stunde? Also treffen sich zwei Jazzmusiker, sagt der eine, ich habe mir neulich eine Jazzplatte gekauft. Und dann sagt der andere, ach, du warst das?
Im Gefahrengebiet. die Frage, falls die Polizei mal wieder durchdrehte, wen ruft man da eigentlich?
Ja, willkommen im Gefahrengebiet vor deinem Radio.
Hier auf Funkfabrik B, liebe Hörer und Hörerinnen. Einen Witz haben wir euch während des Songs enthalten.
Ah, ja.
Den schieße ich jetzt schnell nach. Ne?
Ja, besser du.
Gehen zwei Musiker an einer Kneipe vorbei.
Gut, und die Themen für diese Sendung sind...
Wie folgt.
ja, wir haben jemanden zu Gast, und zwar den Ludger vom Foodsharing. Was genau das ist, deswegen ist er ja hier und das wird er uns in knapp 10 Minuten schon erzählen.
Das machen wir nochmal. Was genau das ist, erzählen wir euch gleich, und warum er hier ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt.
Wegen dem, um die Leute irgendwie bei der Stange zu halten.
Genau. Ne?
Ah.
Und gestern ist ein sehr spannendes Projekt namens Sanktionsfrei gestartet, und was das ist, erfahrt ihr gleich. Und wie ihr es unterstützen könnt, erfahrt ihr nur, wenn ihr dranbleibt.
Okay, und wer jetzt abschalten möchte, hat nun die Möglichkeit mit dem nächsten Lied. Ja, das waren die Punks, so heißt die Band, The Punks, um genau zu sein, aus Detroit von 73. Stell dir das mal vor.
Zeiten, ey.
Ja, 73, da gab es noch gar keine Punks.
Nee,
aber. Ja, da gab es aber schon eine Band, die so hieß.
Ja.
Wo kommen wir da hin? Aber jetzt wird es ein bisschen schwer, für uns. Wir müssen uns so ein bisschen von Claudia verabschieden.
Ja. Aufgrund einer Datenpanne in unserer Redaktion, die auch in den letzten 4 Wochen nicht behoben werden konnte, trotz sorgfältig verschlüsselter Backups, dessen Schlüssel wir zwar haben, aber die Passwörter wohl nicht mehr stimmen, müssen wir nun in die Trickkiste ganz tief greifen und spielen einfach Wiederholungen alter Rubriken.
Ja, aber auch mit einem Dankeschön an Claudia für all die treuen Jahre.
Wir featuren sie jetzt 3-mal diese Sendung.
Na, jetzt sofort am besten.
Okay.
Also, wenn wir schon mal eine Idee haben, dann müssen wir so nicht lange zurückhalten. Ja. Okay, fangen wir an, wie auch alles mit Claudia anfing, und zwar so.
N wie Naturheizung. Ich mach mal die Naturheizung an. Furzen.
Ja, gut. Das war Speichelsport mit Claudia. Siehst du, da fehlt sogar noch die Verpackung. Das ist noch ganz rohes Material.
Nur heute unverpackt.
Gut, das war, ja, Speichelsport mit Claudia.
Von wann ist die?
Die ist alt.
Also 5 Jahre?
Ja.
Kommt hin?
Ja.
Wir haben ja bald Radiogeburtstag.
Das auch, ja.
Ja.
10 Jahre?
Wir machen bald 10 Jahre Radio.
Aber um uns geht es jetzt nicht. Es geht um Claudia, weil nach Speichelsport mit Claudia kam nämlich diese Rubrik.
Die Ordinärwort-Enzyklopädie. Disco-Arschgesicht. Tanzlokal-Besucher-Gesäßantlitz. Die Ordinärwort-Enzyklopädie.
Ja, da war mal viel drumherum verpackt,
ja, wir
wie man
haben,
so schön sagt, hier bei uns im Radio.
Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und das war definitiv meine Lieblingsrubrik,
die
Enzyklopädie der Ordinärworte.
Okay, und ja, genau, bleiben wir hier so ein bisschen
nostalgischen
vor allem, aber auch mit dem Bildungsauftrag und dem Deutschkurs.
Feuern wir sie alle ab.
Ja, jetzt noch die letzte Rubrik und dann müssen wir mal gucken.
Dann müssen wir irgendwann mal wieder Claudia treffen.
Ja, auf der Straße. Ihr dann da wieder einen Vertrag unter die Nase halten. Ja, macht nichts.
Lachen ist umsonst. Mit Claudia. Die Axt im Haus macht erfinderisch. Lachen ist umsonst. Mit Claudia.
Ja, das ist ungefähr auch unser Motto gerade. Wir haben nur die Axt und jetzt müssen wir ja irgendwie das Loch mit Claudia füllen, das sie hinterlässt, hier in dem Radio. Danke, Claudia. Ja,
vielen Dank auch von mir.
Wir sehen uns in 4 Wochen vielleicht.
Im Radio.
Im Radio wieder.
Und wer sich fragt, was Foodsharing ist und warum wir darüber reden wollen, jetzt geht's gleich los.
Ja, nochmal ein Lied bitte. Tastigal war das von so der aktuellsten Veröffentlichung, wenn man da noch so hinterherkommt, glaube ich. Emotional Mugger nennt sich dann die Scheibe und naja, das Lied ist okay, die anderen kann man mal zum Staubsaugen hören oder so. Afri, hast du aufgegessen, deinen Teller?
Ja.
Gut, weil ich meine, es gibt ja Leute, die behaupten, wenn man nicht auf isst, soll es regnen, aber es gibt ja auch Sachen oder Gründe, warum man eigentlich viel mehr aufessen sollte, anstatt es wegzuschmeißen. Und da haben wir hier mal sowas wie eine Anmoderation vorbereitet von den Foodsharing-Leutchen.
Wir als Foodsharer bei Foodsharing retten Lebensmittel aller Art, die sonst bei der Bäckerei oder bei Bioläden etc. weggeschmissen werden, obwohl sie noch genießbar und vollkommen in Ordnung sind.
Es geht eben darum, nicht mehr diesen Konsumwahnsinn mitzumachen, dass viel zu viel produziert wird und dann aber am Ende leider ein Großteil davon in der Tonne landet. Der Verteiler steht zugänglich auf einem öffentlichen Gelände, wo jeder hingehen kann und Sachen rausnehmen kann.
Also meine Motivation bei Foodsharing ist halt einfach aufmerksam zu machen und andere Leute ins Boot zu holen. Und das in der heutigen Zeit auf die Beine zu stellen, ist eigentlich fast ein Wunder.
Ja, Foodsharing ist das Wort der Minute sozusagen. Wir haben zu Gast den Ludger. Du bist ja Teil dieser Gruppierung oder wie seht ihr euch eigentlich?
Ja, hallo meinerseits. Ich bin Ludger von Foodsharing und seit 2014 aktiv zugange damit. Und ich kann ja ein bisschen mal über die Idee erklären.
Das ist gut, das wäre auch meine erste Frage gewesen. Das trifft sich.
Und zwar ist das entstanden durch Raphael Fellmer, der anfangs illegal, muss man sagen, in den Supermarkt Tonnen getaucht ist.
Containern kann man auch sagen, ne?
Richtig, oder Dump Divers, wie sie in Amerika genannt werden. Hm. Und dort eben gute Lebensmittel, die noch essbar waren, herausgeholt hat. Und das fand er dann so dumm, ja, dass so viel weggeschmissen wird. Und hat dann die Webseite lebensmittelretten.de in Gang gesetzt, wo man Lebensmittel, die zu viel übrig waren irgendwo, von anderen gerettet wurden zum Beispiel, oder wer in Urlaub fährt, noch den Kühlschrank voll hat,
naja,
dann einen sogenannten Essenskorb einstellen kann. Und andere sehen das dann und können dann Kontakt aufbauen zu dem Abgeber und dort das abholen.
Und dann hat sich die Idee von selber weiterentwickelt oder wie kam es dazu, dass dann zum Beispiel ja jetzt auch Kühlschränke draußen auf der Straße standen?
Ja, es ging dann weiter. Zeitgleich mit Raphael hatte auch Valentin Thurn, ein Filmemacher, der auch kritische Themen behandelt, die Seite foodsharing.de aufgemacht hat. Und ja, dann kam es zu einer Verbindung, um das mal schneller zu sagen, zwischen Foodsharing und Lebensmittelretten.de. Und dort wurde eben vereinigt, dass Lebensmittel abgegeben werden konnten, als auch dort Abholer bei Betrieben, die mitmachen, eben sich eintragen. Ja, und mittlerweile arbeiten deutschlandweit über 2500 Betriebe etwa mit, und wo wir dann offiziell abholen können. Achso, es fing an mit Herrn König von Bio Company. Der hat das dann erlaubt und an seine Filialen weitergegeben.
Okay, aber das heißt, man kann jetzt nicht einfach zu dem Supermarkt gehen und sagen, ich weiß, ihr gebt was raus, ich hätte gern was. Wie funktioniert das denn? Wo sind denn diese Sammel- und Abholstellen?
Ja, wir haben sogenannte Botschafter zum Beispiel. Wir sind ein bisschen hierarchisch organisiert auch, aber trotzdem noch demokratisch.
Das ist lobenswert.
Aber es muss ja immer wieder jemand geben, der so die Übersicht hat. Und da gibt es dann Gespräche mit den Lebensmittelhändlern, seien es kleinere Filialen oder eben große Ketten. Und da stellen wir eben das Problem dar. Und meistens sind die Händler auch froh, wenn sie etwas abgeben können und nicht wegschmeißen müssen. Denn im Hinterkopf ist immer noch so das schlechte Gewissen dabei.
Ja, bei manchen, nicht bei allen leider, aber ja.
Ja, richtig.
Genau, aber jetzt meine Frage, wie kommt man denn an das gesammelte Essen, was ihr aufsammelt? Wo findet man diese Sammelstellen?
Ja, erstmal in den Lebensmittelbetrieben und dann haben wir auch sogenannte Verteiler. Mhm. Also das sind Kühlschränke und Regale, die meist auf privatem Gelände aufgebaut sind und für jeden zugänglich. Und derjenige, der irgendwo abgeholt hat und eine Menge hat, die er nicht selber verbrauchen kann, stellt dann das in den Kühlschränken ein. Und jeder kann dann beliebig da hinkommen und sich etwas nehmen, was er braucht.
Und das wird auch regelmäßig wahrgenommen. Also die Kühlschränke sind auch leer, wenn sie voll sind.
Richtig. Wenn man zum falschen Zeitpunkt kommt, dann ja, kann es passieren, dass man nichts mehr bekommt.
Das ist ja alles soweit so gut, aber warum ihr jetzt auch vor allem hier seid und wir euch gefragt haben, hier zu sein, jetzt gibt's ja so ein bisschen mehr Probleme. Ne? Die Berliner Lebensmittelaufsichtsbehörde bemängelt die Hygiene und vor allem auch die Sicherheit der Nahrung in diesen öffentlichen Kühlschränken. Ja, nun sollen die Kühlschränke wohl geschlossen werden. Was sind denn jetzt genau die Probleme, die die da haben? Welche Auflagen haben sie?
Es begann mit einer Prüfung seitens des Lebensmittelaufsichtsamtes Pankow und für Prenzlauer Berg sind die auch zuständig. Ein Herr Dr. Zengerling erschien dort bei dem Verteiler beim Mitmachmuseum in Pankow und sprach dann mit der Betreuerin, also die arbeitet dort im Museum und versuchte ihr Eindruck zu machen mit einer Strafe von 50.000 Euro.
Mit welcher Begründung?
Weil das so nicht zulässig sei. Mhm. Und die Gefahr bestände, dass jemand dort Giftiges einlagert und andere dadurch eben geschädigt werden können.
Aber das ist völlig aus der Luft gegriffen. Also wie kommt er auf die Idee, was stört ihn so sehr an diesen Kühlschränken?
Dass das eben so öffentlich zugänglich ist. Und er sprach und ja, er hat eben so die Aufsicht dafür, dass alles korrekt abläuft hier in der Stadt oder in seinen Bezirken.
Aber hat er denn wirklich einen Grund gehabt? Waren dort verdorbene Lebensmittel, waren die vergiftet? Wie war denn der Zustand, dass er da der Meinung ist, das muss jetzt unbedingt geschlossen werden? Also klar, natürlich rein bürokratisch, wir sind ja hier immer noch in Pankow und Deutschland vor allem. Aber hatte der wirklich triftigen Grund, diese Kühlschränke schließen zu wollen?
Er hatte zum Beispiel eine Flasche entdeckt, die nicht beschriftet war, mit unbekanntem Inhalt. Mhm. Irgendwie weiße Flüssigkeit, deutet auf Milch hin.
Kann man von ausgehen?
Aber man kann davon ausgehen, dass dort etwas abgestellt wird, was eigentlich unbedenklich ist.
Aber könnt ihr seine Angst so ein bisschen nachvollziehen? Ich meine, klar, bestenfalls ist da Milch drin. Aber also er wird ja, ist ja verständlich in gewisser Weise.
In gewisser Weise schon, da er unser Konzept so eigentlich noch nicht richtig kannte. Mhm. Denn wir haben eigentlich ein ganz gutes, ausgearbeitetes Konzept mit Hilfe von Lebensmittelaufsichtsbeamten. Mhm. Und da ist sogar ein Ausbilder dabei. Also kann man schon von ausgehen, dass er Ahnung von hat. Und wir haben eben Hygienevorschriften. Es sind auch Anmerkungen am Kühlschrank selber oder an den verschiedenen Verteilern, wo genau draufsteht, was dort eingelagert werden darf und was nicht.
Und dann damit lässt er sich jetzt zufrieden oder wenn ihr da sagt, ihr kümmert euch, ihr passt auf, ihr vertraut in die Menschen, also ich stelle mir nicht gerade vor, dass er sich das, dass er sich so leicht abwimmeln lässt.
Ja, jetzt geht er davon aus, dass nach seiner Definition wir ein Lebensmittelbetrieb sind.
Oh.
Und von daher gelten scharfe Auflagen. Die Definition von Lebensmittelunternehmen gibt es zum Beispiel in der EG-Verordnung Nummer 178-2002, Artikel 3, Nummer 8. Und die Auflagen findet man in der EG-Verordnung 852-2004.
Okay, aber jetzt ist halt meine Frage, wie wollt ihr jetzt weiter vorgehen, um das Essen weiter zu teilen? Gibt es Zusammenarbeit mit den Stadträten? Gibt es da irgendwie ein Entgegenkommen?
Ja, die Geschichte lief dann weiter. Er hatte auf einmal eine Anzeige von jemand, der sagte, er hätte Durchfall bekommen und der Verteiler wäre von Ratten befallen. Mhm. Ja, nun hatten wir dann beratschlagt und uns zusammengesetzt, wie wir dagegen halten können. Und es gab jetzt am 7. Januar ein Gespräch mit einigen von uns beim Fettlab, also Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt in Pankow, mit diesem Herrn Dr. Zengerling. Wir haben unser Konzept genau erklärt und hofften eben auf einen Kompromiss. Und es gibt ja auch laut der Verordnung einen gewissen Ermessensspielraum. Mhm. Aber das scheint bei diesem Herrn Zengerling nicht so zu sein. Er ist ein ganz harter Hund, sag ich mal. Mhm. Und im Internet habe ich auch gefunden, dass er von sich selber sagt, er wäre ein preußischer Beamter.
Ja, wenn er meint, das sagen zu müssen.
Und im Laufe des Gespräches sprach er dann davon, dass er ein Rechtsgutachten zugrunde legt, was sie in Auftrag gegeben hatten. Und darin würde eben so einiges stehen, was uns nicht erlauben würde, diese Verteiler so frei zu betreiben. Und jetzt gab es dann ein gemeinsames, gesamtstädtisches Zusammensetzen von den Lebensmittelaufsichtsämtern, wo Herr Zengerling sich dann durchgesetzt hat. Mhm. Und vor unserem Gespräch mit ihm hatte unser erster Vorsitzender von Verein Foodsharing, der extra aus Köln angereist kam, ein Gespräch mit einer Staatssekretärin, Frau Töpfer-Kadav. Sie sagte ihm Hilfe zu und war beeindruckt. Also von den Verteilern und der ganzen Idee. Und wollte eben auch Rechtsberatung anbieten. Ja.
Und wie geht das jetzt in naher Zukunft denn weiter bei euch? Also habt ihr eine Frist, zu wann ihr die Kühlschränke schließen müsst? Oder gibt es nochmal ein Gespräch? Wie geht das jetzt weiter?
Also ein Gespräch gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Es kamen jetzt immer mehr Pressemeldungen heraus, auch seitens des Senats. Und auf einmal kam heraus, dass die Staatssekretärin sich um 180 Grad gewendet hat. Mhm. Und auch der Stadtrat, Herr Kühne, sie sagen alle, es wäre zwar eine gute Idee, aber wir müssen die Auflagen erfüllen. Und sonst bedeutet das eine Schließung für uns, wenn wir das so nicht erfüllen können. Denn die Auflagen besagen, dass die Lebensmittel erstmal, die hereinkommen, geprüft werden müssen. Mhm. Also per Auge, richtig. Und es muss dokumentiert werden, woher sie stammen.
Und dem könnt ihr nicht nachgehen? Oder also gibt es nicht doch eine Lösung, wie ihr oder einen Weg drumherum findet, auf anderen Gelände das aufstellt, mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten?
So können wir die Auflagen nicht erfüllen, da verlangt wird, dass auch ständig jemand dabei ist, wenn die Lebensmittel herausgegeben werden. Mhm. Und mit der ganzen Dokumentation, das wäre ganz schön aufwendig. Und wir arbeiten ja alle ehrenamtlich.
Mhm. Ja, klar.
Und ich muss sagen, diese Auflagen, die sind nicht mal in den Lebensmitteln betrieben so aufrechterhaltbar. Mhm. Denn dort stehen ja nicht bei den Kühlschränken zum Beispiel da und Mitarbeiter dabei, sondern sie haben allgemein die Aufsicht. Aber sie können nicht genau sehen, wer da was reinsteckt oder herausnimmt.
Ja, ich verstehe. Also das heißt, ihr seid quasi mit der Idee gescheitert?
Noch nicht.
Noch nicht, okay.
Wir kämpfen darum, dass wir das weiterführen können. Denn wir haben die Sichtweise, dass es nicht um öffentliche Verteiler handelt, sondern es sind Privattauschorte, die auf privatem Gelände stehen.
Okay. Ja, zu guter Letzt noch, wie kann man denn jetzt den aktuellen Status von euch erfahren? Zum Beispiel, ihr habt ja auch gerade die Petition im Internet
Richtig. Am Laufen.
Wie findet man euch im Internet und kann euch auch unterstützen oder mitmachen?
Ja, man findet uns unter foodsharing.de und vorige Woche haben wir eben eine Mailaktion gestartet, wo hunderte von Leuten Briefe an die Aufsichtsämter geschickt haben oder E-Mails. Und das kam dann so weit, dass diese zuletzt dann uns gesperrt haben oder Anfragen von uns.
Hm. Ja.
Und parallel dazu haben wir eine Petition online gestartet. Da müsste man, irgendwo habe ich die Adresse, kann ich gleich mal nennen, muss ich mal suchen.
Also ich denke mal, die wird auch auf foodsharing.de groß beworben.
Ja, oder unter wie-act, campact.de. Hm. Einfach nach Verteiler retten, suchen. Und in den ersten 3 Tagen hatten wir dort schon über 15.000 Unterschriften.
Ja, bleibt zu hoffen, dass sich davon jemand beeindrucken lässt. Das ist, wie du ja gesagt hast, es ist eine harte Nuss. Ja, wir hoffen natürlich, dass sich diese Idee irgendwie auf durchsetzt und auf fruchtbarem Boden fällt sozusagen. Ja, vielen Dank, Ludger, dass
du
da warst.
Ja.
Und das ist übrigens Alice Cooper.
Liebe Hörer, ihr hört auch weiterhin Funkfabrik B. Echt? Habe ich den falschen Zettel gegriffen?
Du brauchst gar keinen Zettel.
Ich brauche gar keinen Zettel, genau. Ich habe nämlich ein was viel Besseres, moderne Technik. Gleich nach folgendem Song werde ich die Nachrichten verlesen. Hier sind die Schlafzeilen. Schäuble entsetzt über Bargeld-Obergrenze. Wie sollen dann Parteispenden funktionieren? Respekt vor der westlichen, vor den westlichen Gepflogenheiten. Iran begrüßte Steinmeier mit Porno-Werbung und nackten Brüsten. Kampf gegen Geisterfahrer. Verkehrsminister will Betonwände vor Ausfahrten aufstellen. Präsentiert von Eine Zeitung, voll nett. Liebe Kopfhörer und Hörerinnen.
Funkfabrik B, Nachrichten.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen.
Genau, und auch ein bisschen Nachrichten. Ja, dankeschön. Kaiserslautern. Mädchen schreit wegen Hausaufgaben und löst Polizeieinsatz aus. In Kaiserslautern hatte ein 9 Jahre altes Mädchen derart laut geschrien, dass ein Nachbar das Schlimmste befürchtete und die Polizei verständigte. Als die Polizeibeamten kurz darauf eintrafen, konnten diese schnell Entwarnung geben. Das Mädchen befand sich bei den Hausaufgaben und verzweifelte daran, deshalb hatte es so laut geschrien.
Dortmund. Jugendliche brechen in Supermarkt ein und stehlen eine Gurke. In Dortmund wurde die Polizei Dienstagnacht alarmiert, weil ein Zeuge seltsame Geräusche aus einem Supermarkt wahrnahm. Und tatsächlich trafen kurze Zeit später Zivilfahnder auf 2 Einbrecher. Dabei handelte es sich um einen 17-jährigen Jungen und ein 14-jähriges Mädchen, die dringend eine Gurke brauchten. Sie gaben zu, eine Scheibe im Supermarkt eingetreten zu haben. Die Beute der beiden war allerdings nur eine halbe Gurke, die der Junge unter seinem T-Shirt versteckte. Warum die beiden ausgerechnet eine halbe Gurke klauten und was sie damit vorhatten, ist unbekannt.
Nordkorea bombardiert Südkorea mit benutztem Klopapier. Diktator Kim Jong-un, in Klammer Nordkorea, hat eine neue, in Anführungszeichen, Waffe gegen den Rivalen Südkorea, in Klammern, eingesetzt. Benutztes Klopapier. Er reagiert damit auf den neuesten Propaganda-Aktionen des Nachbarlandes. In Nordkorea werden Ballons befüllt mit benutztem Klopapier, Taschentücher und Zigarettenkippen und so über die Grenze geschickt. Südkorea befürchtet nun, es handelt sich um einen biologischen Angriff seitens Nordkorea über den demilitarisierten Zonen. Ja, so sagt man das. Das ist komisch. Gibt's das Wort?
Ja.
Aber so geschrieben? Also ihr könnt es jetzt im Radio nicht sehen, aber Trotzdem lässt Südkorea sich nicht beirren und setzt seine Propagandaaktion mit Handzetteln und Lautsprecherbeschallung fort. Man protestiert damit gegen die jüngsten Raketentests in Nordkorea.
Irland, von eigenem Sohn angestiftet. 82-Jährige macht Klingelstreiche und läuft weg. Wie man im Fall einer Seniorin aus Irland sehen kann, ist man für Klingelstreiche wohl nie zu alt. Der eigene Sohn einer 82-Jährigen hat sie angestiftet, der ist wahrscheinlich auch schon über 60, ne? Bei fremden Menschen Klingelstreiche zu machen. Nachdem die Seniorin bei Fremden einen Klingelstreich spielt, läuft sie lachend weg und versteckt sich. Besorgte Anwohner alarmierten die Polizei.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage an die Technik, ob es kurzzeitig möglich ist, die Musik im Hintergrund lauter zu machen, weil wir haben Fans in Hamburg, die diese Musik gerne hören. Ja, danke. Danke an die Technik und ja, wir sind ja hier tagesaktuell, wir haben auch noch eine Nachricht in der Zwischenzeit reinbekommen. Unbekannte reißt Zweige von Strauch ab. An einem Strauch in der Schulstraße in Pfaffenhofen sind am Freitagabend, so aktuell ist die Nachricht, nach Angaben der Polizei mehrere Zweige abgerissen und mitgenommen worden. Der Täter ist unbekannt. Die Polizei Weißenhorn bittet um Hinweise. Vielen Dank. So, das waren jetzt aber auch die Nachrichten. Stimmt's?
Das waren die Nachrichten und Po grüßt Inge.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Hey, das sind wir.
Ja, super. Und die Stunde ist auch schon wieder gleich zu Ende, Afri.
Ja, unsere erste halbe Stunde hat diesmal 45 Minuten gedauert.
Ja, das ist alles relativ bei uns. Du hast auch noch ein super spannendes Thema.
Gestern ist sanktionsfrei gestartet, ein lustiges Projekt aus Berlin. Und was das ist und warum wir darüber berichten, werden wir euch gleich darüber berichten.
Ja, nicht abschalten, hast du nicht gesagt. Deswegen, das, jetzt sind schon wieder drei abgesprungen.
Liebe Hörer, ihr hört immer noch Funkfabrik B. Es ist gestern sanktionsfrei gestartet, eine Initiative aus Berlin, die sich um die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen bemüht. Jobcenter kürzen Menschen millionenfach unter das Existenzminimum. Und das ist nicht okay, finden die Leute von sanktionsfrei. unter dem Slogan, die Würde des Menschen ist sanktionsfrei, geht nun ein Projekt an den Start. Was das ist, erklärt uns Micha Bohmeier, Startup-Unternehmer und Gründer der Initiative Mein Grundeinkommen.
Heute gibt es ein großes Machtungleichgewicht zwischen den Jobcentern und den Betroffenen und wir setzen uns dazwischen. Wir geben den Betroffenen Sicherheit, Rechtsberatung und die Möglichkeit, überhaupt erstmal das zu verstehen und gegen die zum Beispiel Sanktionen der Jobcenter vorzugehen. Das Ganze machen wir mit einer Internetplattform und können dadurch sehr viele Widersprüche und Klagen gegen das Jobcenter richten und damit sind wir eine Kontrollinstanz gegen die heute stattfindende Willkür in den Jobcentern.
Nun, der eine nennt es Willkür, aber Schröder hat ja mit seiner Agenda 2010 ganz bewusst Sanktionen eingeführt. Wie sich Sanktionspraxis auswirkt auf Hartz-IV-Empfänger und was mit den Menschen macht und ob es gerechtfertigt ist, erklärt uns Inge Hannemann, ehemalige Arbeitsvermittlerin im Jobcenter und die Autorin des Buches Die Hartz-IV-Diktatur.
Nein, also Sanktionen sind nie gerechtfertigt, weil es ist ein Erpressungssystem und die Hartz-IV-Regelleistung, das ist das Existenzminimum. Ja, und ich bin der Meinung, Existenzminimum muss ein Existenzminimum bleiben. Ich kann aus dem Minimum nicht noch ein Minusminimum machen, das funktioniert ja rein logisch, denklogisch schon gar nicht. Ja, und die 404 Euro für eine alleinstehende Person sind ja schon sehr, sehr knapp bemessen.
Nun könnte man argumentieren, dass wenn man Hartz-IV-Sanktionen abschafft, hätte man ja ein bedingungsloses Sozialgeld. Viele Gegner von Grundeinkommen oder Befürworter von Hartz-IV-Sanktionen werfen nun der Initiative vor, dann würde man ja die Leute dazu einladen, sich auf die faule Haut zu legen und das System auszunutzen.
Diese Menschen gibt es natürlich, das sind geschätzte rund 3%. Aber vergessen wird eigentlich im gleichen Tenor, diese Menschen haben wir im Erwerbsleben auch. Wir haben auch im Erwerbsleben Menschen, die sich allem verweigern, die sozusagen durchgetragen werden mit den oder durch die Kollegen. Dann, wir haben die klassischen Krankmeldungen am Montag in der Regel im Erwerbsleben. Ja, das ist nichts anderes. Und das ist eine weitaus höhere Summe und weitaus höhere Kosten als diese 3% Erwerbslosen, die sich dem System komplett verweigern. Also unsere Gesellschaft als wirklich sehr reichen Staat sozusagen, wir können das tragen. Wir haben das als Solidargemeinschaft auch zu tragen.
Ja, wissen Sie, diese Themen von den ganz, ganz wenigen Menschen, die es gibt, die in Anführungszeichen nicht arbeiten wollen, die werden immer sehr, sehr groß gemacht und darüber wird dann die ganze Zeit diskutiert. Da stellt sich für mich immer erst die Frage, was ist eigentlich Arbeit? Also ich glaube nicht, dass diese Menschen nichts beitragen. Vielleicht kümmern die sich auch zu Hause um die Kinder oder den Haushalt. Auch das ist ja eine Arbeit, das beschäftigt Menschen. Die wird eben nur meistens nicht bezahlt. Aber die viel wichtigere Debatte ist eigentlich, mit dem Hartz-IV-Sanktionssystem können Menschen dazu gezwungen werden, jede x-beliebige Arbeit anzunehmen. Das Problem ist, es gibt gar nicht genug Arbeit für alle. Auf jede offene Stelle gibt es 7 Bewerbungen und es gibt nicht genug bezahlte Arbeit und das wird auch in Zukunft so bleiben. Das heißt, de facto zwingen wir Menschen dazu, Arbeit anzunehmen, die es nicht gibt. Und wenn sie die nicht annehmen, was sie nicht können, dann kann ihr Existenzminimum so weit gekürzt werden, dass sie auf der Straße leben. Das ist ein unerträglicher Zustand, der nicht nur schlimm ist für die Betroffenen, sondern auch für alle, die Arbeit haben. Denn dadurch werden zum Beispiel Dumpinglöhne möglich, weil alle anderen immer gesagt hören, da gibt es ja Leute, die würden es für noch weniger machen, also verlang mal bitte nicht so viel. Das Ganze hat System und statt gegenseitig mit den Fingern auf uns zu zeigen, sollten wir lieber fragen, was wir in diesem System verbessern können und damit fangen wir jetzt an.
Nein, das ist tatsächlich so. Also die Sanktionen können die ganze Existenzgrundlage bis auf null entziehen. Das heißt, die Menschen bekommen kein Geld zum Leben, die Miete nicht mehr bezahlt, die Krankenversicherung fällt aus, sofern sie keinen Lebensmittelgutschein beantragen. Und das führt in die Obdachlosigkeit. Und aus meinen 8 Jahren Jobcenter, wo ich da drin gearbeitet habe, sind mir unzählig viele dieser Menschen auch begegnet. Ja, also auch wirklich eigene, in Anführungszeichen, Kunden, die durch meine Kollegen auf null sanktioniert worden sind, die dann bei mir auftauchten und sagten, ich bin obdachlos geworden, ich schlafe im Auto, ich schlafe bei Freunden, ich schlafe auf der Straße, ich schlafe im Obdachlosenheim, was soll ich machen?
Ich glaube, Menschen brauchen in unserer Gesellschaft Geld, um leben zu können, um an Gesellschaft teilnehmen zu können. Also müssen sie dieses Geld in die Hand bekommen, egal was sie dafür leisten. In dem Moment, wo man Bedingungen stellt, hat man die Macht darüber und kann sagen, welches Leben richtig ist und welches falsch. Damit würde ich gerne aufhören und ich träume von einem bedingungslosen Grundeinkommen, wo alle Menschen erstmal Geld kriegen zum Leben als Vertrauensvorschuss und man davon ausgeht, dass sie arbeiten wollen, was, wenn wir uns mal selber fragen, eigentlich bei allen Menschen auch so ist. Jetzt kann aber so ein sanktionsfreies Hartz IV da ein guter Weg hin sein. Das ist zwar immer noch nicht genug Geld, dass man wirklich an der Gesellschaft teilhaben kann, und es wird auch nicht allen ausgezahlt, aber wenn man es wenigstens nicht mehr kürzen kann und wenn Leute wissen, unter diesem Punkt kann ich nicht mehr fallen, dann ist das ein guter Anfang und für mich ein Schritt in Richtung Grundeinkommen.
Ja, wie funktioniert sanktionsfrei? Zunächst startet sanktionsfrei mit einer Crowdfunding-Kampagne auf startnext.com. Sie sammeln 150.000 Euro, um eine Webseite und eine Webplattform und eine App für Smartphone zu entwickeln, auf der man direkt und unbürokratisch Hartz-IV-Anträge stellen kann und sanktionsfrei verwaltet die Anträge, leitet sie weiter auch rechtsgültig ans Jobcenter, übernimmt den kompletten Antrags- und Schriftverkehr. Das alles ist super sicher auf der Plattform verschlüsselt und es gibt Anwälte, die für sanktionsfrei arbeiten und das Ziel ist, dass rechtswidrige Bescheide immer anzufechten, weil der Status quo ist, dass nur ca. 5% der Hartz-IV-Empfänger ihre Rechte wahrnehmen und Insider des Jobcenter berichten, dass würde die Quote doppelt so hoch liegen, bei 10% würde das ganze System schon zusammenbrechen aufgrund der Kosten, die dadurch entstehen und die Überlastung der Sozialgerichte. Und deswegen wenn ihr dieses Projekt unterstützenswert findet, dann könnt ihr helfen, es auf die Beine zu stellen, indem ihr mit Kleinstbeträgen oder auch größeren Beträgen dieses Projekt finanziert auf Startnext. Die Webseite ist sanktionsfrei.de und das Schöne ist, ich möchte kurz die Beträge vorlesen, die nach Hartz-IV-Regelsatz vorgesehen sind. 5 Euro bekommt ein Hartz-IV-Empfänger oder eine Hartz-IV-Empfängerin für 3 Monate Bildung. 8 Euro für 1 Monat auswärts essen gehen, 17 Euro für 1 Monat Gesundheit. Da wir jetzt ein bisschen in Verzug kommen, muss ich mal kurz mit Veit absprechen, ob wir jetzt 2 Blöcke überspringen und die Nummer 6 abspielen. Und Inge Hannemann erklärt nochmal kurz, wie das läuft.
Ja, ich sage gerne, beteiligt euch. Dann, ob erwerbslos oder nicht, es geht wirklich um unsere Gesellschaft, um eine Solidargesellschaft. Und da stecken wir alle drin.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Das war schon Micha, der hat es irgendwie ehrlich gehabt.
Genau, der musste los. Vielen Dank für sanktionsfrei. Sanktionsfrei.de heißt die Domain und guckt mal rein.
Ja, du hast recht, wir sind wirklich im Zeitverzug, aber Afri, danke überhaupt, dass du dabei warst und
gestern auf der Pressekonferenz
dabei bist, genau. Gut, dann wollen wir auch gar nicht groß Zeit verlieren, die nächsten stehen schon draußen und rauchen. und zwar sind es Solidarnos hier bei Pi-Radio, in Halle steht wahrscheinlich auch schon der nächste vor der Tür.
Und auf Punkrockers Radio mal wieder die Server-Playlist.
Gut, wir hören uns in 4 Wochen und dann passiert bestimmt wieder irgendwas Unvorhergesehenes. Übrigens war das die Sendung mit dem längsten Sendetitel der Geschichte.
Ja.
Sehr gut.
Super, machen wir.
Ja, wir denken uns immer wieder was Neues aus.
Um Facebook zu ärgern.
Ja.
Gut, bis in 4 Wochen und
gute Nacht.
Nicht abschalten, ne? Gleich geht's weiter.